Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend und frohes neues Jahr. Auf dem Sofa sitzen und Wintersportlern im Schnee bei der Arbeit zusehen, das ist für viele an Neujahr die traditionelle Beschäftigung. Die Wintersportler sind auch in diesem Jahr da, der Schnee allerdings nicht. Was das für Garmisch-Partenkirchen bedeutet, dem Ort, wo heute das Neujahrsspringen der Vier-Schanzentournee stattgefunden hat, dazu hören Sie gleich ein Interview. Im Iran sitzt weiterhin der Fußballer Amir Nasser Asadani im Gefängnis. Ich spreche gleich mit seinem politischen Paten, dem SPD-Bundestagsabgeordneten Andreas Larum, über seine Situation. Und außerdem erfahren Sie, wie viele Wettmanipulationen es 2022 im Sport gegeben hat und was dagegen unternommen wird. Es ist gute Tradition, das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen, das zweite Springen bei der Vier-Schanzentournee. Und wie schon in Oberstdorf war Halvar Egner Granerud nicht zu schlagen. Der Norweger gewinnt heute vor Ansel Lanecek und David Kubacki. Bester Deutscher Andreas Wellinger auf Platz 8, Karl Geiger wird 11. Und ARD-Reporter Edgar Endres hat mir vor der Sendung erklärt, was das für Auswirkungen auf die Gesamtwertung hat.
Tja, zum einen, dass Granerud momentan wirklich das Maß aller Dinge ist. Er hat einen mega Vorsprung nach zwei Springen, kann sich wohl nur noch selbst schlagen oder irgendwelche Wetterkapriolen können ihn von Platz 1 wegpusten. Und für die Deutschen ist die Tournee zur Hälfte gelaufen, was zumindest die Spitze angeht. Andy Wellinger, der ist wirklich in dem Bereich angekommen, den er sich wünscht. Er war ja jahrelang weg von der Weltspitze nach schweren Verletzungen. Der Olympiasieger von 2018, die Plätze 6 und 8 in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen sind top. Für Geiger ist dieser 11. Platz heute ein richtiger Rückschlag nach 4 in Oberstdorf in der Gesamtwertung. Noch bester Deutscher auf 5, knapp vor Andy Wellinger, aber mit mega Rückstand auf Granerud annähernd 30 Meter umgerechnet.
Sie haben es gesagt, er, der Norweger, ist das Maß aller Dinge, obwohl er ja gestern in der Quali nicht ganz vorne war, aber dann heute in beiden Durchgängen wieder dem Rest keine Chance gelassen. Was macht ihn so stark?
Er ist ausgeglichen, er ist ein physisch bärenstarker Athlet, also ein Abspringer der Sonderklasse. Wenn er den Punkt genau erwischt, den Absprung, ist er kaum zu knacken, weil er mit voller Geschwindigkeit dann vom Schanzentisch wegkommt, sofort den hohen Luftstand schafft und dann super runter segelt auf Weiten, die die anderen nicht schaffen können. Er ist ausgeglichen. Vor zwei Jahren während der Corona-Pandemie, als damals überhaupt nichts ging, hat er sich in einem Kindergarten betätigt, als freiwilliger Kindergärtner, also auch sozial engagierter Typ, 26 Jahre jung. Die Eltern waren heute hier an der Schanze, lagen sich am Ende mit Tränen in den Augen, also auch ein Familienmensch. Er braucht das, er ist gut reingekommen ins neue Jahr, er wirkt ausgeglichen und nach dem Sieg saß er unten im Schneidersitz hier im Auslauf in einer buddhistischen Zen-Position. Also der Typ ist wirklich, ich möchte nicht sagen super drauf, aber er wirkt total geerdet und das macht ihm auch aus.
Gibt es jemanden, der ihn jetzt noch schlagen könnte bei den zwei verbleibenden Springen?
Ja, es gibt immer Leute, die nochmal attackieren, wie David Kubacki oder auch Ansel Lanecek. Aber ich glaube nicht, dass sich Granerud nochmal in die Suppe spucken lässt. Okay, die kleine Schanze am Berg Isel in Innsbruck ist nicht typisch für diese Tournee. Keine so großen Weiten, schwierige Bedingungen zumeist durch den Föhnwind. Aber ich glaube, auch das kann Granerud wegstecken. Und Sven Hannawald hat zum Beispiel heute auch in der ARD gesagt, er traut ihm tatsächlich diesen Grand Slam zu, alle vier Springen zu gewinnen. In einer solch herausragenden Form ist er gerade.
Einschätzungen von ARD-Reporter Edgar Endres. Auch die Skispringerinnen sind heute gesprungen in Lubno in Slowenien beim letzten Springen des Silvesterturniers. Gewonnen hat die Österreicherin Eva Pinkelnick. Sie gewinnt damit auch die Gesamtwertung. Selina Freitag wird heute starke Dritte. In der kommenden Saison sollte dann ja eigentlich eine richtige Vierschanzentournee geben für die Frauen, aber es hakt zwischen den deutschen und den österreichischen Organisatoren. Der Deutsche Skiverband geht jetzt aber in die Offensive und kündigt an, dass es auf jeden Fall zwei Springen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen geben wird.
Wir wollen den Weg gemeinsam gehen mit dem ÖSV und deswegen haben wir auch jetzt mal unsere beiden Weltcuporte ins Rennen geschickt. Es wird nächstes Jahr definitiv zwei Weltcups in Deutschland geben für die Frauen. Am 29.12. in Partenkirchen und ein Neujahrsskispringen in Oberstdorf. Und dann wird man sehen, was daraus gemacht wird auf der anderen Seite.
Sagt DSV-Sportdirektor Horst Hüttel in der ARD. Wie schwer es ist, das Skispringen auch für Frauen zugänglich zu machen, hat auch der Präsident der Vierschanzentournee, Peter Kreuer, erfahren. Auch er kämpft dafür, dass die Frauen eine richtige Tournee bekommen. Die Vorbehalte gegen Frauen im Skisprung waren aber auch im Weltverband lange groß.
Schauen Sie mal, das sind vielleicht 15 Jahre her. Da hat man in der FIS noch gesagt, Frauen können nicht Skispringen, denen fällt der Uterus beim Landen raus. Hallo, wo sind wir denn?
Das hat Kreuer meinem Kollegen Raphael Späth in unserem Players-Podcast gesagt. Die ganze Folge darüber, warum es mit der Vierschanzentournee für Frauen so schwer ist, finden Sie in der DLF-Audiothek oder überall da, wo es Podcasts gibt. Die Schanzen in Lubno und in Garmisch-Partenkirchen heute bei den Springen, die waren weiß. Die Landschaft drumherum ist aber grün. Auch in anderen Wintersportgebieten liegt kaum Schnee. Nur einzelne weiße Bänder von Kunstschnee durchziehen die Landschaft. Kein Wunder bei den zum Teil ja wirklich deutlichen Plusgraden. Und diese milden Winter werden wegen der Erderwärmung zunehmen. Also, wie soll das denn gehen? Wintersport ohne Schnee. Darüber habe ich mit Martina Beetz gesprochen. Sie ist Vorsitzende des Skiclubs in Garmisch-Partenkirchen und damit auch Cheforganisatorin von den Weltcup-Events in Garmisch. Am Mittwoch soll dort zum Beispiel der Slalom stattfinden. Und das wird auch klappen, trotz der hohen Temperaturen.
Das ist genauso möglich wie in anderen Wintersportaustragungsorten. Das ist natürlich nur möglich, da Kunstschnee auf der Strecke liegt und auf der Rennstrecke liegt und es ja die letzten Wochen etwas kälter war, sodass der Kunstschnee auch produziert werden konnte. Kunstschnee ist sehr, ich nenne es mal, leidensfähig. Der geht so schnell nicht mehr weg. Warme Temperaturen oder Regen lässt den Schnee nicht so schnell schmelzen als eben Naturschnee und drum zieht überall in den Alpen und auch sonst ziehen sich weiße Bänder sozusagen die Berge nach unten gerade.
Bricht Ihnen eigentlich das Herz, wenn Sie das so sehen?
Es bricht mir das Herz, weil ich natürlich Wintersport begeistert bin, sonst würde ich diesen Job hier nicht machen. Ein schöner Winter ist einfach ganz was anderes, weckt natürlich auch andere Emotionen, fühlt sich auch für einen Sportler anders an und fühlt sich auch natürlicher an. Das drücke ich definitiv nicht weg und es sieht natürlich auch optisch schöner aus, wenn die Landschaft weiß ist, als jetzt, wo ich hier, ja, ich sitze natürlich hier am Fuße dieses Gudibergs und auch am Fuße der Sprungschanze. Die beiden Eventbereiche sind weiß und außenrum ist es grün.
Jetzt hat ein Team von der Universität Innsbruck und Waterloo in Kanada die Auswirkungen der Erderwärmung auf alle bisherigen Austragungsorte der Olympischen Winterspiele untersucht. Da fällt Garmisch mit drunter. Und Garmisch-Partenkirchen ist jetzt schon einer der Orte mit der geringsten Schneesicherheit. Und selbst bei einer Erwärmung von 1,5 Grad bis 2050 würde sich dies natürlich noch weiter verschärfen. Wie gehen Sie denn perspektivisch damit um, dass es immer weniger Schnee gibt und eben auch immer höhere Temperaturen?
Das ist zum einen natürlich eine Strategie, die dem ganzen Ort Garmisch-Partenkirchen obliegt. Und da sind natürlich auch die Gedanken auch dementsprechend schon am Laufen. Aber wie überall ist es natürlich auch ein schleichender Prozess, wo man einfach auch mittelfristig zu Strategieänderungen führen muss. Ganz klar ist, dass man diese Problematik der Klimaerwärmung nicht wegdrücken und auch hinsehen und das natürlich auch kritisch betrachten, aber man kann natürlich jetzt hier auch keinen Schnellschuss machen. Natürlich haben wir eine Lage, eine Höhenlage, die, ja, ich nenne es jetzt mal nicht optimal ist, weil wir einfach zu niedrig liegen und uns 300 Höhenmeter mehr natürlich gut täten. Wir haben aber auch im Ort die Zugspitze, Deutschlands höchsten Berg, und da herrscht momentan natürlich auch noch Schneesicherheit. Aber klar ist, dass sich der ganze Sport verändern muss und verändern wird. Das wird aber nicht innerhalb von ein paar Jahren passieren. Und die Klimaerwärmung ist ja auch in dem einen Jahr mehr oder auch teilweise dann gar nicht mehr zu spüren. Aber klar ist, dass der Prozess da ist und dass ein Umdenken stattfinden muss.
Egal, findet das jetzt, Umdenken schnell genug statt vor Ort? Haben Sie das Gefühl, dass das irgendwie bei allen angekommen ist, wie drängend die Lage ist, da nach Lösungen zu suchen, um Garmisch-Partenkirchen auch in den kommenden Jahrzehnten als sozusagen Tourismusort am Leben zu halten?
Ganz sicher. Garmisch-Partenkirchen ist ja auch, also die Verantwortlichen sind sich dessen sehr bewusst und das nicht erst seit heute. Und im Endeffekt ist Garmisch-Partenkirchen natürlich auch eine wunderbare Sommerdestination. Wir leben nicht ausschließlich vom Wintersport, wie jetzt irgendwelche österreichischen Skigebiete oder irgendwelche Retortenstädte, sondern wir sind ein gewachsener Ort. Wir haben Kultur, wir haben Sommersport, wir bieten Sommersport, Wintersport, das ganze Programm, und zwar ganzjährig. Aber klar, diese Sektion oder dieser Bereich des Wintersports wird sich verändern. Dessen sind wir uns bewusst. Und das ist, die Spezialisten sind da natürlich auch dran, sich dementsprechende Strategien einfallen zu lassen.
Jetzt hat das IOC gerade erst diskutiert, ob zukünftige Bewerber für Winterspiele nachweisen müssen, dass die durchschnittliche Temperatur im Februar über 10 Jahre hinweg bei unter 0 Grad liegt. Jetzt will sich Garmisch-Partenkirchen vielleicht nicht direkt für Olympia bewerben, aber nehmen wir mal an, dass der internationale Skiverband FIS womöglich dann auch so eine Regelung für sich selbst adaptiert. Was würde so eine Regelung für Garmisch-Partenkirchen bedeuten?
So eine Regelung würde für Garmisch-Partenkirchen bedeuten, dass wir eben die Skirennen nicht mehr durchführen können. Natürlich betrifft es die Umwelt und das ist ja auch ganz legitim. Aber ich möchte hier schon mal explizit erwähnen, dass die Austragung dieser Weltcuprennen oder auch Skispringen die Jugendförderung vom Skiclub Garmisch und Partenkirchen mehr oder weniger als Mutter sozusagen finanziert und dass der Auftrag hier definitiv auch liegt, die Jugend ja weg vom Handy, von der Couch zu bringen und die Jugend in Bewegung zu bringen. Wir großen Skiclubs hier in Garmisch-Partenkirchen bieten das, kommen auch unserem sozialen Auftrag, besonders nach den Corona-Jahren nach. Also es geht ja nicht nur um Leistungssportler zu züchten, sondern hauptsächlich auch soziale Kompetenzen dementsprechend zu fördern. Und darum wäre das natürlich für die Austragung als solches der Todesstoß, aber eben auch für die Kinder und Jugendlichen, die hier am Ort leben.
Wie lange glauben Sie denn, oder was muss passieren, dass Garmisch-Partenkirchen auch in 20, 30 Jahren noch Weltcuport bleibt?
Das ist eine Frage, die ich Ihnen nicht beantworten kann, weil ich Ihnen nicht sagen kann, wie rasch die Klimaerwärmung fortschreitet. Den Blick in die Glaskugel, den würde gehen. Es wird viele geben, die würden mir viel bezahlen, wenn ich diese Antwort geben könnte. Ich kann es nicht geben. Ich kann nur sagen, dass es auch ein Wirtschaftsbereich ist, der einfach auch sehr wichtig ist. An einem Arbeitsplatz im Skigebiet, im Klassik-Skigebiet zum Beispiel in Garmisch, hängen 5 Arbeitsplätze im Ort Garmisch-Partenkirchen. Und natürlich ist die Intention schon, das so lange wie möglich, in welcher Art auch immer, dementsprechend auch aufrechtzuerhalten.
Sagt Martina Beetz, die Vorsitzende des Skiclubs Garmisch-Partenkirchen, über die Zukunft des Wintersportsorts. Wer sich im Iran gegen die Herrscher einsetzt, der lebt gefährlich. Und das gilt auch für Sportlerinnen und Sportler. In den vergangenen Jahren sind auch immer wieder Sportler hingerichtet worden. 2020 zum Beispiel der Ringer Navid Afkari. Und im Moment sitzt auch der Fußballer Amir Nasser Asadani im Gefängnis. Der Vorwurf: Krieg gegen Gott. Ein Vorwurf, auf dem die Todesstrafe steht. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Andreas Larem hat die politische Patenschaft für Nasser Asadani übernommen, setzt sich also wie andere deutsche Politikerinnen und Politiker persönlich für einzelne Gefangene im Iran ein. Mit ihm spreche ich jetzt über diesen Fall. Guten Abend, Herr Larem.
Guten Abend, Herr Rieger.
Herr Larem, was genau wissen Sie darüber, wie es Amir Nasser Asadani gerade geht und wie gerade der Punkt ist in dem Prozess, in dem er steckt?
Also wie es ihm persönlich geht, kann ich nichts dazu sagen, weil wir hier keine Informationen vorliegen. Aber es gibt eine Gruppe, in der ich auch drin bin, die sich über ein bestimmtes Medium austauscht. Und hier wurde mir mitgeteilt gestern, dass trotz der Ankündigung das Urteil noch nicht gesprochen ist. Also gestern nicht ausgesprochen wurde. Wahrscheinlich soll es am Mittwoch ausgesprochen werden. Das ist der aktuelle Sachstand zu der Urteilsverkündung gegen Amir.
Das heißt, es besteht tatsächlich die realistische Gefahr, dass er hingerichtet wird?
Leider ja. Leider ja. Und das ist ja der Grund, warum wir im Moment auch sehr stark in alle Richtungen versuchen zu arbeiten, über Social Media und andere Kanäle, um da mehr Druck auszuüben auf das Mullah-Regime, dass es zu dieser Verurteilung nicht kommt und auch nicht zur Vollstreckung kommt.
Sie haben ja mit anderen deutschen Politikerinnen und Politikern auch einen Brief an die iranische Botschaft geschrieben, in dem Sie unter anderem fordern, das Verfahren abzubrechen. Haben Sie darauf eine Antwort erhalten?
Nein, haben wir nicht. Ich habe nicht nur diesen einen Brief mit der Gruppe an die Botschaft, die iranische Botschaft geschrieben, sondern ich habe auch nochmal einen individuellen Brief an den Botschafter, die iranischen Botschafter in Berlin geschrieben, auch keine Rückmeldung bekommen. Ich habe auch einen Brief an die Vereinten Nationen geschrieben, nochmal. Der ist angekommen, aber ich habe noch keine Rückmeldung. Und ich habe auch noch einen Brief geschrieben als Abgeordneter an Frau Außenministerin Baerbock, dass sie sich stark macht und einsetzt gegen mehr Sanktionen zu erwirken, aber auch, dass eben diese Urteilsverkündung und diese Verstreckung, die Todesstrafe ausgesetzt wird.
Was sagt das über die iranische Regierung, über die Herrscher dort aus, dass sie auch vor öffentlichen Personen wie zum Beispiel Sportlern, aber auch bekannten anderen Künstlern eben nicht zurückschreckt?
Ja, weil zum einen der Sport einen hohen Stellenwert im Iran hat und man dadurch auch und auch mit den Künstlern, man möchte einfach mit prominenten Opfern Druck gegen die Demonstranten ausüben. Und das soll so, das ist ein psychischer Druck, der dadurch mit entstehen soll, damit eben die Demonstrantinnen und Demonstranten im Iran ablassen von ihren Demos. Und das ist einfach damit eher zu begründen, dass man hier auch eben auf diese Ebene der Prominenten, des Prominenten geht und auch letztendlich gerade in den Sportbereich, weil ja auch der Sport wurde mir zugetragen von Iranerinnen und Iranern, dass im Fernsehen permanent dort Sport läuft und das Volk sehr stark sich mit Sport identifiziert und das ist letztendlich der Hintergrund meines Erachtens.
Jetzt ist Amir Nasser Asadani nicht der einzige Sportler, ich habe es schon erwähnt, der entweder in Haft sitzt oder dem die Hinrichtung droht oder eben schon hingerichtet wurde. Was erwarten Sie von den großen Weltverbänden, vom Fußballweltverband FIFA oder dem Internationalen Olympischen Komitee in dieser Sache?
Also ich erwarte, weil eben, ich habe es ja eingangs schon gesagt, der Sport eine große Rolle spielt und ich glaube, wir sollten hier, was die FIFA angeht und das IOC angeht, und die großen Sportverbände angeht, wir sollten iranische Sportlerinnen und Sportler zunächst einmal suspendieren oder von den Wettkämpfen fernhalten und suspendieren, um vielleicht von unserer Seite, also von dieser Seite aus, den Druck auf das Regime auszuüben. Es ist natürlich schade für die Sportlerinnen und Sportler, wenn sie dann nicht ihren Sport ausüben können und in den Wettkampf gehen können. Aber ich glaube, das wäre das kleinere Übel, wenn man versuchen könnte, dadurch mehr Druck wiederum auf das Regime zu bekommen, dass sie eben letztendlich ablassen von diesen Gräueltaten gegenüber den Sportlerinnen und Sportlern oder generell gegen die Iranerinnen und Iraner, die dort in Haft sitzen, unberechtigterweise.
Das IOC hat in der Vergangenheit einen anderen Kurs gefahren. Wenn wir zurückblicken auf das Beispiel der chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai, da hat man betont, dass man mit stiller Diplomatie in dem Fall mehr erreicht hat. Wäre das nicht auch eher eine Taktik, die im Fall des Iran sinnvoll wäre für die Verbände, anstatt den Ausschluss zu entscheiden?
Das ist eine gute Frage, Herr Rieger. Ich bin manchmal so ein Mensch, der sagt, das eine tun heißt ja nicht das andere lassen. Ich bin ja auch Außenpolitiker und wir haben ja ganz andere Themen auch noch in der Welt. Und ich bin auch ein Verfechter, dass wir versuchen, natürlich sämtliche diplomatischen Kanäle offen zu halten und die Gespräche zu führen, überhaupt keine Frage. Aber die Frage ist letztendlich an dieser Stelle, was den Iran angeht, inwiefern man wiederum dann seinem Gegenüber zutrauen kann oder trauen kann, dass er sich dann an auch diese Abmachungen und diese Dinge hält. Also ich weiß, es gab eine Zusicherung des iranischen Sportministers gegenüber Thomas Bach, dass man, was in Bezug zum Beispiel, was die Teilnahme an Wettkämpfen angeht, in Bezug auf gegen israelische Sportlerinnen und Sportler, dass man da in Zukunft von absehen möchte, dass man eben diese Wettkämpfe, dass Verletzungen vorgetäuscht werden oder bewusst verloren wird oder damit man eben nicht gegen israelische Sportlerinnen und Sportler antreten muss. Die Frage ist aber, wie vertrauenswürdig sind dann diese Zusicherungen. Und das aufgrund der aktuellen Situation und Lage im Iran habe ich da meine Zweifel.
Das heißt, Sie würden aus diesem Grund sagen, das Vertrauen ist verspielt und deswegen müssen die Weltverbände auch tatsächlich jetzt zu dem schärfsten Mittel greifen, das sie besitzen und den Ausschluss erwirken.
Ja, wir sollten wirklich hier, die Weltverbände sollten wirklich hier mal ein Zeichen setzen. Das ist also meine Meinung, ja.
Sagt der SPD-Bundestagsabgeordnete Andreas Larem. Er sitzt im Auswärtigen Ausschuss im Bundestag und hat die politische Patenschaft für den inhaftierten iranischen Fußballer Amir Nasser Asadani übernommen. Herr Larem, vielen Dank für das Interview und Ihre Zeit heute am Neujahrstag.
Herr Rieger, ich danke Ihnen. Herzlichen Dank.
21. August 2004. Schiedsrichter Robert Heutzer pfeift das DFB-Pokalspiel zwischen Paderborn und dem Hamburger Sportverein. Er pfeift zwei umstrittene Elfmeter für Paderborn stellt den Hamburger Stürmer Emilien Penzer vom Platz. Und wenige Monate später wird klar, Holzer hat dieses Spiel und andere verschoben. Und zwar so, dass Mitglieder der kroatischen Wettmafia es ihm gesagt hatten, weil sie so auf die richtigen Ergebnisse wetten konnten. Holzer wurde später verurteilt. Manipulationen gibt es immer noch. Und sie nehmen offenbar zu. Thorsten Poppe berichtet.
Fast 10 Milliarden Euro. So viel Umsatz haben Anbieter von Sportwetten 2021 gemacht. Die Tendenz? Steigend, trotz der Suchtgefahr. Und im Sport droht noch eine andere Gefahr.
Es gibt noch viele weitere Aspekte, die meiner Meinung nach komplett gegen Sportwetten sprechen. Das ist das eine Spielmanipulation. Das wissen wir seit dem Fall Holzer hier in Deutschland, glaube ich, sehr gut.
Gibt Thomas Melchior zu bedenken. Als ehemaliger Sportwettensüchtiger, der deswegen sogar im Gefängnis saß, macht er seit seiner Entlassung auf die Gefahren von Sportwetten aufmerksam. Und nennt ein Beispiel aus dem Tischtennis, wie eine Sportart durch Wetten verändert wird.
Und das sollte man sich mal angucken bei den Sportwettenanbietern. Die tschechische Liga Pro, das nennt sich so, spielt nachts um 2, um 3. Es geht darum, schnelle Wetten anzubieten, und zwar hauptsächlich für den asiatischen Markt. Deswegen nachts. Und das ergibt meiner Meinung nach keinen Sinn, das verändert den Sport.
Auch wegen dieser Entwicklungen ist der Sport weltweit vermehrt für Manipulationsversuche anfällig. Das Unternehmen Sportradar aus der Schweiz überwacht deshalb im Auftrag von mehr als 150 Sportverbänden und Ligen weltweit den Sportbetrieb.
Wir haben schon über 1150 manipulierte Spiele identifiziert. Das ist ein Allzeithoch.
Allein 2022 sind dabei 800.000 Ligaspiele überwacht worden, erklärt Geschäftsführer Andreas Kranich.
Da sind viele Sportarten, die nicht immer im Fokus sind, die sehr viel Volumen machen. Tischtennis zum Beispiel, nur einfach als Beispiel zu nennen. Aber da ist natürlich auch die FIFA-Weltmeisterschaft, aber auch Top-Events von der FIBA im Basketball, die Darts-WM, Snooker, wo vor kurzer Zeit 7 Spieler aus China, die manipuliert haben, für lange Zeit gesperrt wurden, wo wir unterstützt haben.
Im Fokus von Sportradar stehen dabei ungewöhnliche Spielverläufe, die mittels eines Betrugserkennungssystems identifiziert werden. Auch wird im Vorfeld immer geschaut, wie attraktiv eine Sportliga für Kriminelle ist. Das hängt unter anderem davon ab, wie stark diese Liga überwacht wird oder ob die Profis für diese Thematik mit Schulungen sensibilisiert werden und ein Bewusstsein dafür geschaffen worden ist. Denn es ist heutzutage durchaus üblich, dass mögliche Betrüger die Profis via Social Media kontaktieren, so Kranich. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen mit vielen internationalen Strafverfolgungsbehörden zusammen. Interpol, Europol oder FBI, um nur einige zu nennen. Schließlich gibt es auch bei internationalen Spielen solche Manipulationsversuche. Allein pro Spiel der FIFA-Weltmeisterschaft werden rund 1 bis 2 Milliarden Euro gesetzt.
Die große Mehrheit aller Manipulationen finden heute immer noch und auch verstärkt im Fußball statt. Weil massenattraktiv, hoher Umsatz, sehr, sehr viele Verbände und Ligen. Über die FIFA und die UEFA überwachen wir jetzt den gesamten professionellen Fußball weltweit, erste und zweite Liga und Cup-Matches. Dadurch ist ein signifikant feststellbarer Rückgang in der Manipulation dieser Ligen und Wettbewerbe. Mit dem Effekt, dass jetzt stärker dritte und vierte Ligen ins Visier geraten.
Gut zu beobachten ist dieser Verdrängungsmechanismus in Österreich in der dortigen Regionalliga. 15 Beschuldigte sollen insgesamt 19 Spiele verschoben haben. Noch läuft der Prozess wegen schweren Betrugs, einige Spieler haben aber bereits gestanden. Auch wegen dieser stetigen Gefahr gibt es seit 2022 in Deutschland die unabhängige Meldestelle für Spielmanipulationen. Betreut wird sie von Rainer Czerke, Fachanwalt für Sportrecht.
Bisher hat ein unabhängiges Hinweisgebersystem für Manipulation im deutschen Sport nicht existiert. Es ging also darum, eine Struktur zu schaffen, die fachlich unabhängig, vor allem aber auch losgelöst von Verbandsstrukturen des Sports oder sonstigen Dritten arbeitet. Und durch die Meldestelle Sportmanipulation ist jetzt ein staatlich gefördertes Angebot der anonymen Kontaktaufnahme für Hinweisgeber geschaffen.
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten für die Hinweisgeber, anonym etwaige Manipulationsversuche zu nennen. Zum Beispiel online über ein Hinweisgebersystem oder indem sie sich direkt an den Sportrechtler und seine Kanzlei wenden. Sollte sich aufgrund der Meldung der Verdacht einer Straftat ergeben, wird die Meldung an die Ermittlungsbehörden weitergegeben, sofern der Hinweisgeber zugestimmt hat.
Wenn sich aus der Meldung kein Verdacht auf eine Straftat ergibt, diese aber für die Sportverbände zumindest werthaltig erscheinen, dann wird der Hinweis an den zuständigen Sportverband weitergegeben. Beim Sportverband kann dann zum Beispiel eine sportrechtliche Sanktionierung des Verstoßes erfolgen.
Wie viele Meldungen es bisher gegeben hat, darf Rainer Czerke aus datenschutzrechtlichen und anderen Gründen nicht verraten. Wie das Thema aber den Sport beschäftigt, zeigen auch die bisherigen Vorsichtsmaßnahmen. So haben DFB und DFL ebenfalls eine Anlaufstelle mit einem Ombudsmann für Spielmanipulationen eingerichtet. Seit dieser Saison schult dieser Ombudsmann dafür zusammen mit der Spielergewerkschaft VdV die Lizenzmannschaften der Bundesliga und zweiten Bundesliga. Für dieses Thema zu sensibilisieren ist auch deshalb wichtig, weil letztendlich nach wie vor keiner im organisierten Sport weiß, wie viele Manipulationsversuche es wirklich gibt. Das bestätigt im Gespräch mit dem Deutschlandfunk auch noch einmal Andreas Kranich von Sportradar.
Wir wissen natürlich nicht, wie oft wirklich manipuliert wird. Wir können ja auch nur Spiele identifizieren, die manipuliert sind, wo wir einen Vertrag mit einer Sportorganisation oder mit einer staatlichen Strafverfolgungsbehörde oder mit einer Regulierungsbehörde haben. Sie müssen sich das so vorstellen. Wenn Sie kein Alarmsystem an einem Haus haben, kommen Sie auch nicht mit, wenn eingebrochen wird.
Sagt Andreas Kranich im Beitrag von Thorsten Poppe über Wettmanipulationen im Sport. Der damalige Bundesinnenminister Otto Schily war mit dabei, Annegret Kramp-Karrenbauer auch, als Vorsitzende der Sportministerkonferenz, dazu auch Manfred von Richthofen, Präsident des Deutschen Sportbundes damals. Im Sommer 2002 war das. Unterschreiben sie nämlich die Stiftungsurkunde der Nationalen Anti-Doping-Agentur NADA und am 01.01.2003 hat die NADA dann offiziell ihre Arbeit aufgenommen. Feiert also heute den 20. Geburtstag. Marina Schweizer blickt zurück.
Es ist der bis dahin größte Dopingskandal in der Radsportgeschichte. 1998 werden kurz vor der Tour de France bei einem Betreuer des Festina-Teams große Mengen Dopingmittel gefunden. Schnell wird klar, dass im Radsport systematisch gedopt wurde.
Willy Wood hatte der Polizei seine berühmten Terminkalender mit den sorgfältigen Aufzeichnungen über die Vergabe der Dopingmittel ausgehändigt. Mit Bruno Roussel gab erstmals in der Radsportgeschichte ein sportlicher Direktor zu, dass im Team das Doping organisiert und medizinisch überwacht war.
Jahrzehntelang hatte der Sport weggeschaut, eine Haltung, die nach der Festina-Affäre nicht mehr vermittelbar ist. Der Skandal führt 1999 zur Gründung der Welt-Anti-Doping-Agentur. Unter ihrem Dach sollen nationale Anti-Doping-Agenturen folgen, auch in Deutschland. Die NADA soll für alle Kontrollen im deutschen Spitzensport zuständig sein. Nicht nur im Training, sondern auch im Wettkampf. Die Sportverbände hatten sich zuvor selbst überwacht. Die NADA soll außerdem ein nationales Sportschiedsgericht etablieren, damit Entscheidungen beschleunigt werden, die vor ordentlichen Gerichten Jahre dauern. 2003 wird die NADA in Bonn offiziell tätig. 6,6 Millionen Euro stehen der NADA damals zur Verfügung, der Großteil aus Mitteln des Bundes. Die Finanzierung, schon zu Beginn ein dominantes Thema, das spiegelt sich auch in Berichten des Deutschlandfunks.
Annegret Kramp-Karrenbauer, die Vorsitzende der Sportministerkonferenz der Länder, drohte in Bonn der Wirtschaft gar mit der Einführung eines NADA-Cents, mit dem von jedem Euro, den die Wirtschaft in das Sportsponsoring investiert, 1% für die Drogenbekämpfung abgeführt werden könnte.
Aber dazu kommt es nicht. Es bleibt ein kleines Budget für ein großes Unterfangen. Der Ruf nach mehr Geld begleitet die NADA in ihrem Kampf gegen Doping seit ihrer Gründung. Auch bei der Finanzierung wird von Anti-Doping-Kämpfern auf die Unabhängigkeit vom Sport gepocht. Dazu der stellvertretende Vorsitzende des Bundestagssportausschusses Klaus Rose von der CSU bereits im Jahr 2000.
Selbstverständlich wird diese Agentur so unabhängig als irgend möglich sein und Geldgeber können kontrollieren, ob mit dem Geld was Vernünftiges gemacht wird. Aber in der Aussage selber, dass Doping, und ich zitiere da den Bundeskanzler Gerhard Schröder, der das im Vorigen in einem Interview gemacht hat, ist und bleibt Betrug ist, in der Aussage sind wir uns alle klar und deshalb gibt es keine Abhängigkeiten.
Nach der Gründung folgen Lehrjahre für die nationale und internationale Dopingbekämpfung. Der Skandal um das Team Telekom im Radsport und die Freiburger Sportmedizin, die Tricks des russischen Staatsdopings oder die sogenannte Operation Aderlass um einen Erfurter Arzt. Sie alle zeigen, wie wichtig eine fundierte, unabhängige Aufklärungsarbeit im Sport ist.
Und einer, der die Gründung und die folgenden Jahre der NADA eng begleitet hat, ist Hans-Michael Hölz. Er war zum Beispiel von 2005 bis 2011 Vorsitzender des NADA-Kuratoriums oder, wie das Gremium dann später umbenannt wurde, dem Aufsichtsrat. Und seitdem ist er Präsident des Deutschen Snowboardverbandes. Und ihn habe ich gefragt, ob die NADA an ihrem 20. Geburtstag den Grund zum Feiern habe.
Also ich denke, wenn man mal die Gründungsaktivitäten anschaut, dann muss man es mit einem kritischen Blick auch bewerten. Wir haben ja gerade in dem vorgehenden Beitrag gehört, dass die Frage der Finanzierung der NADA von Anfang an immer eine große Diskussion war. Ich habe mich in meiner Verantwortung sehr dafür eingesetzt, dass dieses Drei-Säulen-Modell sich doch realisiert, dass eben die Wirtschaft durchaus einen profunderen Beitrag leistet. Leider waren es damals nur 3 Unternehmen, die sich in der Gründungsphase engagiert haben. Und das hat sich als Modell nicht so richtig durchsetzen lassen. Andererseits denke ich, dass die jetzige Situation, dass die NADA in ihrer Gesamtheit vom Bund getragen wird, durchaus mit allen Compliance- und Corporate-Governance-Überlegungen auch schon aus der Gründung sehr gut zusammengeht, weil es ist schlussendlich eine Art öffentlicher Auftrag, den die NADA erfüllt, auch in ihrer Verantwortung gegenüber den Athletinnen und Athleten, gegenüber auch den Nachwuchssportlerinnen und Sportlern. Und das ist, denke ich, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und der Betrag, der vorhin mal genannt wurde, der hat sich ja inzwischen auf über 11 Millionen konzentriert. Das macht auch Sinn. Und ich denke, damit ist die Stabilität, was zumindest die Finanzen anlangt, durchaus sinnvoll. Vielleicht darf ich noch ein Wort ergänzen. Schlussendlich ist das Modell, was wir damals auch in meiner Verantwortung bei der NADA realisiert haben, dieses Stakeholder-Modell im Aufsichtsrat durchaus auch compliant, wie es so schön heißt, mit den Regularien der WADA. Also von daher mein Gesamturteil ist, ich denke, wir können ganz zufrieden sein mit dem, was sich seit der Gründungsaktivität der NADA bis zum heutigen Tag ergeben hat.
Aber reicht es aus, einfach compliant zu sein und zumindest jetzt eine finanziell solide Basis zu haben, auch wenn die Wirtschaft nicht mit dabei ist? Wenn wir uns die reine Arbeit der NADA angucken, die Skandale in den letzten 20 Jahren, wenn man da zurückblickt, das Dopingsystem im Radsport, Team Telekom, die Beteiligung der Sportmedizin aus Freiburg, die Operation Aderlass. In all diesen Fällen hat die NADA keine entscheidende Rolle bei der Aufklärung gespielt oder bei der Entdeckung gespielt. Kann man da zufrieden sein?
Das ist ja durchaus das, was ich vorhin gesagt habe, dass es da auch Momente gibt, wo ich die NADA gerne kraftvoller gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ich darüber kurz berichten kann. Ich wohne ja selbst seit langen Jahren in Heidelberg und Heidelberg ist ja durchaus ein Standort und ein Pflaster, wo sich andere sehr aktiv um das Thema Doping-Kontrollsystem und Doping-Prävention gekümmert haben. Ich spreche da von dem leider gerade verstorbenen Professor Franke oder dem zu einem früheren Zeitpunkt bereits verstorbenen Professor Gerhard Treutlein. Ich habe immer versucht, in meiner Verantwortung diese beiden Kollegen irgendwie in die Governance der NADA mit zu integrieren, damit man eben aus der NADA selbst heraus diese kritischen Geister in die Gremien insofern integriert, als sie mit ihren wirklich werthaltigen Analysen sich am besten im System bewegen und nicht nur von außen die Diskussionen befeuern.
Woran ist das gescheitert?
Das ist leider daran gescheitert, dass beide kritischen Köpfe gesagt haben, ihre Plattform, und ich habe es wirklich mehrfach in privaten und halb öffentlichen Diskussionen hier in Heidelberg auch geführt, meinen sie besser erreichen zu können, wenn sie von außen auf die NADA zugehen. Ich habe das deswegen bedauert, weil mein Ansatz auch in meiner Verantwortung war immer, alle Stakeholder, wie man so schön sagt, also alle Anspruchsgruppen in die Entwicklung und in die Zukunftsstrategie der NADA zu integrieren. Das ist, denke ich, ganz gut gelungen, wenngleich sie mit den Projekten, die Sie vorhin genannt haben, durchaus auch kritische Aspekte haben. Was die Aufklärung anlangt, zu Freiburg will ich noch mal sagen, also ich war mehrfach bei Kongressen rund um die Aufarbeitung der Freiburger problematischen Geschichten und ich denke, diese Frage müsste man tatsächlich noch mal an die Universitätsleitung in Freiburg stellen, denn der damalige Untersuchungsausschuss, der ist nie zu einem richtigen Conclusio-Ergebnis gekommen, was die Bewertung der damaligen Aktivitäten der Universitätsklinik in Freiburg beinhaltet. Das habe ich sehr bedauert, habe das auch in den Statements in meiner damaligen Verantwortung immer deutlich artikuliert, denn aus solchen Vorfällen sollten wir nicht nur historische Aufarbeitungen ableiten, sondern auch daraus etwas lernen. Und dieser Lerneffekt, der könnte durchaus nochmal sinnvoll sein, wenn man sich Freiburg nochmal vergegenwärtigt.
Aber nochmal zurück auf die Skandale. Warum hat es denn die NADA nicht geschafft, eine aktive, aufdeckende Rolle einzunehmen in den vergangenen 20 Jahren? Das kann ja nicht nur daran gelegen haben, dass einige kritische Geister das System von außen sozusagen weiter im Blick behalten wollen. Also woran scheitert es?
Ja, es scheitert vielleicht auch an der Frage, dass die NADA an den Stellen, wo es um diese systemlogische Aktivität des Dopings geht, nicht genug Möglichkeiten hat, sich direkt zu integrieren. Sie wissen, dass das Dopinggesetz erst zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt gekommen ist. Sie wissen, dass die Staatsanwaltschaften...
Aber das war ja 2015, das ist jetzt auch schon wieder 7 Jahre her.
Ja, das ist schon richtig. Aber auch die Anwaltschaften, also die Staatsanwaltschaften, die sich darum bekümmern, kamen auch erst im Nachgang der Gründung der NADA. Also es sind Aktivitäten auf den Weg gebracht worden, die zukünftig, denke ich, die Gewähr dafür sind, dass auch die großen Themen noch mal intensiver angegangen werden. Andererseits muss man der NADA...
Wünschen Sie sich das denn, dass die NADA aktiver auch wirklich in dem Sinne ermitteln kann, sich nicht nur auf das reine Testen beschränkt, sondern alle Möglichkeiten dann auch wirklich ausschöpft, womöglich auch mal gezielter zu testen oder weitere Möglichkeiten der Dopingaufdeckung zu nutzen und sich eben nicht nur auf das Testsystem zu verlassen, was ja nur sehr wenige Fälle ausspuckt, obwohl es ein sehr teures Unterfangen ist.
Vom Grundsatz her haben Sie viele Themen jetzt gerade in Ihrer Frage angesprochen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir den Anti-Doping-Kampf nur gewinnen können, wenn wir noch viel mehr Geld und Aktivitäten in Prävention investieren. Weil schlussendlich muss der Athlet und die Athletin in jungen Jahren selbst entscheiden. Und das geht eigentlich vor allen Dingen dann, wenn man Prävention und Aufklärung betreibt. Nebenbei bemerkt, war das die große These auch von Gerhard Treutlein. Aber ich komme noch mal gerne darauf zurück. Wenn wir also die Chance hätten, konsequenter uns mit allen Vergehen im Sport auseinanderzusetzen, ja, dann könnte man die NADA zu einem kraftvollen Instrument machen. Denken Sie nur mal im Augenblick an die Themen, die sich um das Handlungsfeld Safer Sports ergeben. Ich frage mich immer, warum man diese Aktivität nicht der NADA zugeordnet hätte. Dann hätte man aus einer, wie soll ich sagen, kraftvollen Handlungsplattform heraus alle die Themen, die im Sport nun wirklich verwerflich sind, zusammenfassen können und damit eine Gesamtsituation schaffen, die sich sehr um das Thema Gesundheit im Sport, Safer Sports etc. etc. kümmern will. Dann hat man entschieden, im politischen Raum, glaube ich, eher als im sportlichen zu sagen, nee, das braucht eine separate Organisation. Also mit anderen Worten, man geht nie so richtig ran, um die NADA in ihrer Aufgabenstellung vom Grundsatz her zu fördern. Sie ist sehr konzentriert auf das Thema Doping, Anti-Doping und nicht auf so eine Art Gesamtverantwortung, die man im Sportsystem hat, sowohl im Leistungs- wie auch im Breitensport.
Sagt der ehemalige NADA-Funktionär und heutige Präsident des Deutschen Snowboardverbandes Hans-Michael Hölz am 20. Geburtstag der Nationalen Anti-Doping-Agentur. Wenn der Fußball im Fernsehen läuft, dann kommen die Menschen nicht mehr ins Stadion. Mit diesem Argument wurde vor vielen, vielen Jahren versucht, TV-Übertragungen von Fußballspielen zu verhindern. Und selten wurde ein Argument von der Geschichte so entkräftet. Die Stadien sind voller geworden und die Konten der Vereine auch, dank der großen Einnahmen aus den Medienrechten. Jetzt wollen auch andere Sportarten ihre Erlöse steigern. Piet Kreuzer.
Für den Fußball waren die vergangenen 20 Jahre lukrativ. 2002 hat die Bundesliga mit ihren TV-Rechten weniger als 300 Millionen Euro eingenommen. Jetzt erhält die DFL 1,1 Milliarden Euro pro Saison. Es war eine Zeit, in der vor allem Pay-TV-Sender die Preise getrieben haben. Aber die Ära des klassischen Fernsehens ist vorbei. Jetzt dominiert das Internet.
In 2023 werden wir sehen, wie immer mehr TV-Sender ihren Angeboten im Internet höchste Priorität einräumen werden.
Sagt Tobias Künkel, CEO der Digitalagentur Teravolt.
Die altehrwürdige BBC hat dieses Jahr diese Zeitenwende in der europäischen TV-Landschaft eingeläutet und angekündigt, lineare Sender abzuschalten, um mehr in digitale Angebote zu investieren. Und das werden wir auch von anderen sehen.
Auch für den Sportrechtemarkt in Deutschland bedeutet das Veränderung. Jahrelang hat der Pay-TV-Sender Sky den Sportrechtemarkt dominiert. Dieses Geschäftsmodell gerät durch Streamingdienste in Gefahr. Seit Oktober häufen sich die Berichte, dass der US-Mutterkonzern Comcast den Sender verkaufen möchte. Und 2022 ist Sky zum zweiten Mal im Bieterwettbewerb um die Fußball-Champions League ausgestiegen. Die Begründung eines Sprechers.
Bei allem Interesse sind wir mit einer ökonomisch klaren und verantwortungsbewussten Sicht auf den Wert von Sportrechten in den Prozess gegangen und waren deshalb auch im Sinne unserer Kunden nicht bereit, über den Wert, den wir diesem Recht beimessen, hinauszugehen.
Die Rechte im Bezahlbereich gehen wie schon bei der letzten Ausschreibung an die Streamingdienste DAZN und Amazon.
Ich glaube auch, dass die Anzahl der Medienunternehmen, die bereit sind, teilweise Milliardenverluste oder dreistellige Millionenverluste zu akzeptieren, um mit Sportrechten in einen Markt zu kommen. Ich glaube, das werden weniger werden.
So der frühere Chef der Deutschen Fußballliga Christian Seifert beim Sportbusiness-Kongress Bobis. Ein Trend, der das Geschäft mit Sportrechten in der Zukunft verändern wird. Dieses Geschäft konzentriert sich im Moment vor allem noch auf den Fußball. Der Medienwissenschaftler Markus Bölls sieht aber Anzeichen, dass es künftig eine größere Vielfalt geben könnte. Jetzt werde sich entscheiden,
ob wir tatsächlich eine Ausdifferenzierung haben, dass auch andere Sportarten neben dem Fußball nicht mehr nur Randerscheinungen sind, sondern auch zu Massenerscheinungen werden.
Sagt der Leiter des Instituts für Sportkommunikation an der Fachhochschule des Mittelstandes. Darauf setzt auch Christian Seifert. Der Ex-DFL-Chef hat gemeinsam mit dem Springer-Konzern die Streaming-Plattform Dein gegründet. Die neue Plattform soll in erster Linie Mannschaftssportarten mit Ausnahme des Fußballs eine Heimat bieten.
Ich glaube schon, dass Ligen in Zukunft sich deutlich mehr fragen müssen, was tut eigentlich dieses Medienunternehmen oder was tut der Medienpartner wirklich für mich, für meine Marke, für meine Bedeutung in der Gesellschaft, für meine Möglichkeit, auch in anderen Bereichen zu wachsen. Ja, das war ja einer unserer substanziellen Ansätze.
Das Angebot von Dein geht über das Live-Spiel hinaus. Dein will die Aufmerksamkeit für Sportarten wie Volleyball, Handball, Basketball und Tischtennis auch zwischen den Spielen hochhalten und steigern. Dafür sollen die Social-Media-Kanäle der Ligen und Vereine beständig mit Videoclips bestückt werden. Wie die Zusammenarbeit von Social Media und Fernsehen funktioniert, hat ProSieben Sat.1 mit der NFL gezeigt, sagt Markus Bölls.
Mit was für einer Intensität und Wucht eine junge Zielgruppe American Football rezipiert. Das gab es mal vor einem Jahrzehnt schon so, dass man da so Versuche gemacht hat. Aber jetzt ist das wirklich an der Schwelle, dass es kein Nischenangebot mehr ist, sondern dass es wirklich ein Massenangebot wird, was auch in Deutschland von einer jungen Zielgruppe wirklich selbstverständlich rezipiert wird.
Nach der langjährigen Aufbauarbeit hat ProSieben Sat.1 2022 den Rechtepoker verloren. RTL erntet jetzt die Früchte. Ab der kommenden Saison überträgt der Kölner Sender die NFL im frei empfangbaren Fernsehen. Raus aus der Nische, rein in den Mainstream. Daran arbeitet auch der Frauenfußball seit Jahren. 2022 könnte der Durchbruch gewesen sein. Das Finale der Europameisterschaft haben 18 Millionen Menschen gesehen. Es war die Sendung mit der höchsten Quote überhaupt im vergangenen Jahr. Auch die Bundesliga profitiert davon. Es strömen mehr Menschen ins Stadion und ein neuer Vertrag für die Medienrechte bringt ab der Saison 2023/24 5,2 Millionen Euro pro Saison. 16 Mal so viel wie bisher.
Sind wir in absolut eine neue Dimension vorgestoßen, was das betrifft. Das heißt, es gibt deutlich mehr Geld für den Frauenfußball über die Lizenzerlöse, der den Vereinen direkt zugutekommt.
Sagte dazu DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Etwa 390.000 Euro erhält jeder Club. DFB-Geschäftsführer Holger Blask bewertet das Verhandlungsergebnis als Vertrauensvorschuss.
Wir sehen jetzt hier entsprechendes Engagement und auch ein großes wirtschaftliches Commitment. Ja, das ist eine Investition in die Zukunft, ehrlicherweise. Eine Vorgriffsinvestition, die unsere Medienpartner machen, die natürlich entsprechend auch ein Stück weit den Schutz für diese Investition ihrerseits berechtigt einfordern können.
Dazu gehört auch, dass es Montagsspiele geben wird. Blask verteidigt die bei den Fans unbeliebte Entscheidung.
Da bietet sich hier als Alleinstellungsmerkmal der Montag, an dem es jetzt gar keine andere Fußballliga mehr gibt, extrem an. Vor allen Dingen, weil wir wissen, dass es ein seit 30 Jahren sehr gelebter und im Medienbereich sehr, sehr gut nachgefragter und auch in den Stadien damals gut nachgefragter Termin ist und war.
Alle 132 Partien laufen im P-Bereich über Magenta TV und DAZN. Im Free TV werden 32 Spiele bei ARD, ZDF und Sport1 gezeigt. Und um die Sichtbarkeit zu steigern, könnte auch das nächste Großereignis helfen. Die WM im Sommer in Australien und Neuseeland.
Wie Vereine und Verbände 2023 durch Medienrechte ihr Geld verdienen möchten, ein Beitrag war das von Piet Kreuzer. Und eine weitere Sportart, die es verstanden hat, sich fernsehwirksam zu inszenieren, ist Darts. Mehr als 1 Million Menschen haben dabei zugeguckt, wie Gabriel Clemens als erster Deutscher ins Viertelfinale der WM eingezogen ist. Da hat er heute Abend aber nur Außenseiterchancen. Mats Nicholson blickt voraus.
Bislang hatte Gabriel Clemens bei dieser WM 50-50 Spiele. Absolut unvorhersehbar. Die Gegner schlagbar. Jetzt aber stehen die Chancen niedriger.
Warum ist kein 50-50-Spiel? Fängt er mit Vorsprung an? Also glaube ich nicht.
Und dann beginnt eine Diskussion zwischen Reporter und Darts-Profi. Gervin Price geht eben doch mit Vorsprung ins Spiel. Mit einem Erfahrungsvorsprung. Der Waliser war schon mal Weltmeister. Ist die Nummer 1 der Welt. Hat viele wichtige Spiele bei großen Turnieren erlebt. Und im Viertelfinale braucht Clemens 5 statt 4 gewonnene Sätze.
Ja, der Favorit ist klar, also da braucht man jetzt nicht so reden drüber. Dass er auch mehr Erfahrung auf der Bühne hat, ist auch ganz klar. Aber ich glaube, ich fühle mich in der Rolle ganz wohl und ich will ihm das Leben so schwer machen, wie es geht und dann werden wir sehen, was passiert.
Price ist problemlos durchgekommen bisher. Brillant gespielt hat er aber noch nicht.
I think you've probably seen not even my C-game, but I always say that the quarterfinals on in tournaments, that's when I find my best stuff, so a lot to look forward to.
Also Price sagt, ab dem Viertelfinale gehe es bei ihm erst richtig los. Bisher habe er noch nicht mal sein C-Game gezeigt. Das heißt übersetzt so viel wie nicht mal ansatzweise das, was er wirklich kann. Der ehemalige Rugby-Profi ist ein emotionaler Spieler, präsentiert gern seine Muskeln, schreit und nervt auf der Bühne. Auf Gabriel Clemens wartet die größte Herausforderung seiner Darts-Karriere.
Informationen von Mads Nicholson. Olympische Spiele in Deutschland. Mit diesem Thema wird sich der Deutsche Olympische Sportbund in diesem Jahr intensiv beschäftigen und nach öffentlichen Debattencamps soll dann am Ende des Jahres ein mögliches Konzept für eine neue Bewerbung präsentiert werden. Gina Lückenkämper, Sprint-Europameisterin über 100 Meter und in der Staffel, befürwortet im Deutschlandfunk Sportgespräch eine mögliche Bewerbung. Im Gespräch mit meiner Kollegin Astrid Ravol sagt sie:
Ich glaube, Olympische Spiele in Deutschland können eine tolle Sache sein, sofern denn das Konzept wirklich vernünftig durchdacht und auch nachhaltig durchgezogen wird an der Stelle. Ich glaube, dass gerade diese European Games, sage ich jetzt mal, wie wir die European Championships in München 2022 erlebt haben, einfach gezeigt haben, wie sehr Deutschland Sportveranstaltungen auch kann. Und die Begeisterung im Land für solche Sportgroßveranstaltungen ist auf jeden Fall da. Aber es ist etwas, was sehr gut durchdacht sein muss. Es ist etwas, was definitiv ja den Aspekt der Nachhaltigkeit haben sollte, gerade auch in Bezug auf die Sportstätten, weil es nun mal doch auch mit viel Aufwand verbunden ist.
Glauben Sie, dass die Bevölkerung, die ja zuletzt immer wieder Olympische Spiele abgelehnt hat, diesmal zustimmen würde?
Ich glaube, das kommt darauf an, wie an der Stelle die Bürgerinnen und Bürger halt auch einfach abgeholt werden, wie man das Ganze da vernünftig auch nach außen transportiert. Ich glaube schon, dass man durch diese wirklich erfolgreichen European Championships eigentlich einen ganz guten Grundstein hat, um die Bürgerinnen und Bürger abzuholen.
Sagt die Leichtathletin Gina Lückenkämper im Deutschlandfunk Sportgespräch. Das ganze Gespräch können Sie heute Abend um 23.30 Uhr hier im Deutschlandfunk hören oder dann in der DLF Audiothek. Und damit endet diese Ausgabe von Sport am Sonntag am Neujahrsabend. Vielen Dank im Namen des gesamten Teams, dass Sie zugehört haben, dass Sie interessiert waren. Wenn Sie weitere Informationen haben möchten oder nochmal einzelne Details nachlesen möchten, können Sie das gerne tun auf deutschlandfunk.de/sport oder natürlich nachhören. Ich habe es jetzt zweimal gesagt, ich sage es noch ein drittes Mal in der DLF Audiothek. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Neujahrsabend. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Maximilian Rieger.